ARD Sounds.
Mein Name ist Mario Neumann und ich mache diesen Bremen 2 Podcast mit dem Titel Eine Stunde Reden. Der Name ist Programm. Ich spreche mit ganz normalen Menschen wie du und ich, die ich zufällig getroffen habe und die Lust haben, die Geschichte ihres Lebens zu erzählen. Was sie begeistert, was sie ärgert, was sie ausmacht. Bei Karen Sumpfleth, 27, gab es vor ein paar Jahren einen heftigen Tiefpunkt. Sie war ausgebrannt.
Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich habe morgens schon gedacht, ich habe einen ganzen Arbeitstag schon hinter mir, weil ich so müde war. Hab dann irgendwie den Tag gearbeitet und bin nach Hause gekommen und hatte auch überhaupt keine Lust mehr auf die Sachen, die ich sonst so gerne gemacht habe.
Karen vertraut sich ihrem Hausarzt an, bekommt therapeutische Hilfe, hat inzwischen auch einen anderen Job, außerdem eine Katze und ein Rennrad. Als Schülerin hat sie Erfahrungen gemacht, auf die sie lieber verzichtet hätte. Mitschüler begrapschen sie und eine andere Mitschülerin.
Ja, um dann auch Körperteile, sag ich mal, zu vergleichen. Bei der einen ist es so, bei der anderen ist es so und hey, guck mal, toll, ich darf das und die Taktik, sich drüber aufregen, hat dann natürlich dazu geführt, dass sie es lustiger fanden und eher gemacht haben. Die Taktik, nichts zu machen, hat allerdings auch dazu geführt, dass sie es weiterhin gemacht haben, weil es ging ja.
Mit wem sie gerne mal für einen Tag tauschen würde, welchen Stellenwert Zimtschnecken in ihrem Leben haben und wie der Iran-Krieg ihren Alltag umgekrempelt hat, das erzählt sie jetzt hier in ARD Sounds.
Hallo, Karen Sumpfleth.
Moin.
Ich fand das toll. Wir haben uns gestern, wie immer, also wie jeden Gast, sehr spontan getroffen. Du wolltest gerade eigentlich Sport machen gehen, glaube ich.
Ganz genau.
Und hast gesagt, ach doch, komm, ich habe Zeit, weil eigentlich wäre ich berufstechnisch auf Achse in diesen Tagen. Aber, das können wir ja sagen, wir haben Anfang März 2026 aufgrund der Auseinandersetzungen rund um den Iran, musst du jetzt zu Hause sein und Pause machen.
Ganz genau. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich vergangenen Freitag nach Ägypten fliege für 2 Wochen beruflich.
Nicht zum Urlaub machen.
Nicht zum Urlaub machen, nein, um 2 Golfturniere dort zu begleiten. Aber aufgrund der aktuellen Sicherheitslage haben wir die absagen müssen.
Golf ist das Ding mit dem Schläger und diesen vielen Schlägern, die man hinter sich herzieht in diesem Wägelchen.
Genau, und mit dem kleinen Ball, den man möglichst schnell versucht, in das kleine Loch auf dem Grün zu bekommen. Ja.
Also es gibt immer Vorgaben, wie viele Schläge man brauchen darf.
Jedes Loch hat ein Paar und die Profigolfer versuchen möglichst besser als das Paar zu spielen. Paar ist das, was der Durchschnittsgolfer spielt und die Profis möchten natürlich gerne besser sein als das. Dementsprechend haben die Jungs, die ich da auf der Tour begleiten darf, auch die Ambition, deutlich besser zu spielen.
Das heißt, du hast es mit echten Golfprofis zu tun.
Ganz genau. Das sind die, die es noch auf die ganz großen Touren schaffen möchten, die noch den Traum haben, wirklich ganz groß rauszukommen, wie Tiger Woods, wie Rory McIlroy zum Beispiel. Und die, die darf ich begleiten.
Und die sind dann, wenn die auf eurer Tour mit dabei sind, auf welchem Niveau? Sind die schon kurz davor oder wie viele Stufen gibt es da?
Wenn man das mit dem Fußball vergleichen würde, könnten wir sagen, dass wir in der 3. Liga spielen. Und da, wo sie hin möchten, ist dann eben die 1. Liga. Sie haben die Möglichkeit, über eine Qualifikationsphase die 2. Liga zu überspringen. Aber grundsätzlich sind wir dann noch in einem kleineren Profibereich unterwegs.
Und wie viele Leute spielen dann mit bei so einem Turnier oder bei so einer Runde?
Das kommt ein bisschen auf das Tageslicht an. Jetzt im Sommer, wenn wir viel Licht haben, dann sind es bis zu 157 Spieler pro Turnier. Aber das sind auch nicht immer dieselben Spieler. Also es sind auch mal welche dabei, die in das andere Turnier zum Beispiel nicht reingekommen sind.
Und deine Aufgabe ist es?
Vor Ort dafür zu sorgen, dass alles gut läuft. Also ich manage quasi zusammen mit dem Turnierdirektor dann das Turnier. Wir bereiten vorab den Platz gemeinsam vor und nach jeder Turnierrunde müssen die Spieler dann einmal zu mir kommen und ihre Ergebnisse noch einmal mit mir abgleichen. Und ich bin auch für jegliche Fragen vor Ort rund um die Turnierorganisation dann für die Spieler da.
Aber Anlage vorbereiten heißt nicht, dass du dann mit der Sichel über den Rasen laufen musst, sondern du sagst dann den Leuten Bescheid, die dann auch mal irgendwo vielleicht mähen müssten oder was wegrechen müssen, oder?
Das würde dann mein direkter Chef zum Beispiel machen. Was wir machen, ist, wir kontrollieren, ob alle Auszonen zum Beispiel so dargestellt sind, wie sie gut erkennbar sind. Und wenn dem nicht so ist, dann ziehen wir die Linie nochmal nach.
Und also richtig mit einer Kreidesprühdose?
Genau, richtig. Richtig mit einer Kreidesprühdose. Einmal schön zum Beispiel am Wasser entlang oder die Fahnenpositionen, die über das Turnier angespielt werden, die suchen wir dann auch gemeinsam aus und gucken, dass das Loch nicht zu schief ist und dass das alles in einem fairen Rahmen ist. Und dadurch, dass wir eben sehr klein sind, wenn man das mit den größeren Touren vergleicht, darf ich außerdem auch noch dann während des Turniers Bilder machen für die Presse und da gucken, dass ich die Spieler irgendwie vernünftig ablichten kann und kleine Videos vielleicht auch mache, die dann zusammengeschnitten werden.
Du darfst, das ist nett formuliert.
Ja.
Wie heißt das? Eierlegende Wollmilchsau oder so ein bisschen in die Richtung.
Ich mag es tatsächlich sehr gerne, dass es eben so abwechslungsreich ist.
Wie heißt es offiziell?
Turnierassistenz.
Und wie bist du darauf gekommen? Hast du selber auch einen Bezug zu Golf oder?
Ich habe während der Pandemie klassischerweise angefangen, Golf zu spielen, weil da ja sehr viel Zeit war. Und bin dann 2022 das erste Mal ins Vergnügen gekommen, auf einem DP World Tour Turnier als freiwillige Helferin in der Nähe von Hamburg zu helfen. Und habe da dann das erste Mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und bin dann vermehrt in Kontakt gekommen zu der Sportmarketingagentur, die sich um die freiwilligen Helfer kümmert. Und 2024 habe ich dann das erste Mal bei so einem Turnier nicht nur geholfen, sondern auch gearbeitet und habe mir dann bei meinem vorherigen Job Urlaub genommen und habe dann in meiner Urlaubswoche einen 24/7 Job quasi gemacht und habe dann aber auch schon gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, eben auf solchen Turnieren zu arbeiten und auch den Kontakt zu den Leuten so zu pflegen. Und ich habe dann im vergangenen Jahr auch noch nebenher diesen Job gemacht und bin dann letztes Jahr im September angesprochen worden, ob ich nicht von meiner Vorgängerin, die jetzt in Rente gegangen ist, die Stelle übernehmen möchte und Vollzeit einsteigen mag. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil das natürlich auch jetzt ein komplett anderes Leben ist als das, was ich vorher geführt habe mit einem klassischen 9-to-5-Job, Montag bis Freitag arbeiten und dann Feierabend ist Feierabend haben. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das sehr gerne probieren möchte, weil ich aktuell vom Alter her und von meiner Lebenssituation einfach die Möglichkeit habe, mein Leben noch einmal so komplett umzukrempeln. Und ich probiere lieber Sachen aus und sage dann, das passt nicht, als sie nicht zu machen und mich dann zu fragen, was wäre gewesen, wenn.
Vielleicht passt es ja so auch für den Moment und das höre ich ja raus. Du hast Lust, wenn die Luft flimmert, 24/7, ne?
Also wenn es etwas ist, was mich persönlich auch interessiert, wo ich nicht das Gefühl habe, ich gehe danach raus und bin völlig geröntgt und kann nicht mehr gerade ausdenken, dann ja.
Ja, und genau, es kann jetzt ja für diese Phase genau das Richtige sein und vielleicht sieht es in 5 Jahren schon wieder anders aus.
Wer weiß.
Ja, ja. Krass, das heißt, du bist über ein Hobby, das sich zufällig während dieser Corona-Pandemie ergeben hat, zu einem Helferjob, über den Helferjob zu einem neuen Hauptjob gekommen.
Ja.
Hättest du dir das vorstellen können vor 2020?
Nein. Also tatsächlich nicht.
Und da hattest du so ganz bodenständige Pläne, hast irgendwie was beruflich schon in die Wege geleitet. Du bist eigentlich wie alt?
Ich bin 27 und bin 2018 für die Ausbildung nach Bremen gekommen, habe meine Ausbildung hier gemacht zur Logopädin und jetzt auch die letzten Jahre in dem Job gearbeitet. Und es war jetzt nie mein Kindheitswunsch, unbedingt Logopädin zu werden, was ja viele auch haben. Ich habe mich aber in dem Beruf schon auch immer sehr, sehr wohl gefühlt, habe jetzt über die Jahre aber gemerkt, dass es leider aufgrund der Strukturen, die so in Therapieberufen vorherrschen, doch so ist, dass es mehr Energie aus mir rausgezogen hat, als ich irgendwie zurückbekommen habe und auch in meinem Feierabend irgendwie hätte regenerieren können, sodass es halt gerade im letzten Jahr dann sehr stark auf meine Gesundheit geschlagen ist. Und dementsprechend war das jetzt für mich auch so ein kleiner,
Ausbruch,
genau. Die Möglichkeit, einmal wieder so ein bisschen mehr auch auf mich zu schauen und auch an mich zu denken.
Nochmal ganz kurz, was ich richtig verstehe. Du sprichst jetzt die Strukturen im Gesundheitssystem auch an, oder? Dass du quasi mehr Gehassel mit deiner Tätigkeit hattest als Spaß aufgrund.
Ja, also man stößt sehr schnell da leider an die Grenzen, was kann ich selber leisten, was macht das Gesundheitssystem möglich und was bekomme ich dafür wieder zurück.
Konkret heißt es gab zu wenig Geld? Pro Einsatz oder pro heißt es Klient, Patient?
Man kann beides sagen. Also wir haben uns so ein bisschen auf Klienten geeinigt, weil wir mit Menschen zusammengearbeitet haben, die wir jetzt nicht unbedingt heilen konnten. Und dadurch dieses Patient, finde ich, das hat immer sehr was von Krankheit und irgendjemand kann was nicht. Und Klient, finde ich, macht das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr als eine Arbeit auf Augenhöhe.
Ja.
Und
also ging es ums Geld oder auch? Und nicht nur?
Auch, sagen wir auch. Also Therapieberufe selber sind ja immer nicht so wahnsinnig gut vergütet nach wie vor. Es ist ja schon deutlich besser geworden. Was ja schon einen großen Unterschied gemacht hat, war, als hier in Bremen die Logopädie-Schule zu der GENO angegliedert wurde.
Gesundheit Nord, das ist so dieser
genau.
regionale, kommunale Krankenhausverbund.
Richtig, dass das eine betriebliche Ausbildung geworden ist und wir dann Geld bekommen haben während der Ausbildung. Ganz am Anfang musste ich noch Geld für die Ausbildung bezahlen und viele vor mir haben 600, 800 Euro im Monat bezahlt, einfach nur um diesen Job zu machen. Und das ist natürlich dann erstmal schon eine Hausnummer, was man eventuell auch an Krediten aufnehmen muss, um dann in diesem Beruf zu arbeiten.
Du hast gesagt, es war für dich gar nicht so der Traum. Es war dann so eine Kopfentscheidung, oder?
Ich habe nach dem Abitur erstmal ein Jahr bei Rewe gearbeitet auf dem Dorf und hatte so den Plan, okay, ich arbeite jetzt ein Jahr und dann gehe ich mal ein bisschen reisen und gucke mir das mal an. Und habe dann von zu Hause aber auch so die Anregung mitgegeben bekommen, hey, wie wäre es mal, wenn du eine Ausbildung anfängst oder was studierst, damit du was auf dem Papier hast. Und da habe ich mich schon so ein bisschen von beeinflussen lassen. Ich habe auch keine Geschwister, die es mir vielleicht anders hätten vormachen können. Und ich habe mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was gibt's denn? Und ich bin jemand, die schon sehr gerne Leuten hilft, die gut zuhören kann insgesamt und da schon schaut, dass meine Mitmenschen glücklich sind. Mhm. Und da hat dann schon so ein Therapieberuf irgendwo ja, Sinn gemacht. Und ich habe dann erst Physiotherapie im Auge gehabt und dann wurde ich aber auch von meiner Familie so ein bisschen auf Logopädie aufmerksam gemacht. Und habe mich dann dafür entschieden, die Ausbildung zu machen. Hatte erst in Hamburg geschaut, weil das von damals von zu Hause halt dichter gewesen wäre. Und bin dann aber nach Bremen gekommen.
Welches Dorf ist das?
Das Dorf heißt Marxen. Das hat 1100 Einwohner damals noch gehabt. Das ist 10 Kilometer von Buchholz in der Nordheide weg. Also eine Stunde von hier.
Und was fandst du damals schon immer besser? Eher Hamburg oder eher Bremen? Du warst mehr in Hamburg. Als Kind, als Jugendliche.
Ich durfte mir tatsächlich von sehr vielen Seiten, auch aus der Familie, anhören, so, boah, was willst du denn in Bremen? Komm mal schnell wieder zurück. Das geht ja gar nicht. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Stadt doch nochmal so ans Herz wächst, wie sie es jetzt getan hat. Weil ich eigentlich auch immer gesagt habe, wenn die Ausbildung fertig ist, dann bin ich hier wieder weg. Und 2018 bin ich hergekommen. Die Ausbildung hat 3 Jahre gedauert. Also ich bin jetzt schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich behaupten.
Was du damit meinst, statt ans Herz gewachsen, das wollen wir gleich mal hören. Vorher darfst du in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens gucken, liebe Karen. Da sind ganz, ganz viele Zettelchen drin.
Oh Gott, ja.
Einfach aufhalten und direkt vorlesen. Die sind in Sie formuliert. Du kannst sie so vorlesen. Du kannst dann eine Du-Form draus machen.
Auf was könntest du im Alltag am ehesten verzichten? Ich glaube, es sind tatsächlich Leute, die sich sehr gut an Kleinigkeiten festsaugen können und sich ganz lange darüber beschweren und, ich sag mal, den Blick fürs Große dann verlieren.
Ja, sehr schön umschrieben. Ich würde jetzt als nächstes fragen, wohnst du in einer Wohngemeinschaft?
Nein, ich wohne alleine.
Okay, aber dir begegnen solche Menschen durchaus im Alltag?
Ja.
Und auf diese Situation, diese Momente würdest du gern verzichten.
Ja.
Dankeschön. Die nächste.
Das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast, zeigt sehr wahrscheinlich meine Katze.
Die heißt wie?
Die heißt Suri.
Mit U?
Genau, mit U. Die ist letztes Jahr im Oktober zugelaufen. Und ich bin davon ausgegangen, ich habe sie 2-3 Tage. Dann wird sie auf jeden Fall jemand vermissen. Der Besuch beim Tierheim hat dann gezeigt, sie ist nicht gechippt. Sie ist auch nicht irgendwie angefragt worden oder es hat sich auch niemand gemeldet. No, und jetzt wohnt sie bei mir und ich glaube, jetzt bleibt sie auch.
In welchem Stadtteil?
Gefunden wurde sie in der Nähe vom Viertel und da wohnen wir jetzt auch.
Du und Suri?
Ja.
Und ist sie stubenrein?
Ja, das war kein Problem überhaupt. Also ich habe ihr 2-mal das Klo gezeigt, dann ist sie da hingegangen, wenn sie musste. War gar kein Problem. was lustig war und vielleicht auch der Grund gewesen ist, weshalb sie dann auf der Straße gefunden wurde. Sie ist nach 1,5 Monaten bei mir sehr, sehr stark rollig geworden und hat immer sehr laut gemauzt, dass es sich eher angehört hat wie ein Bellen. Geschlafen hat sie auch nicht mehr, dementsprechend habe ich auch nicht mehr geschlafen. Und sie war eigentlich nur leise, wenn sie auf dem Arm war. Also sie ist so oder so schon eine sehr körperbezogene und kuschelbedürftige Katze. Aber es war dann in der Zeit noch schlimmer. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, sie kastrieren zu lassen. Und seitdem weiß ich auch, dass ich sie jetzt nicht hergebe, weil das wird den Leuten zu teuer, sie mir jetzt abzunehmen. Aber es war für sie und für mich auf jeden Fall das Richtige, weil seitdem ist es deutlich entspannter.
Wie teuer ist sowas?
Ich habe etwas über 400 Euro jetzt bezahlt, mit Medikamenten und Nachsorge und allem.
Das heißt, sie kann jetzt keine Babys mehr kriegen?
Nö, aber sie kann mir auch nicht mehr die Wände hochgehen und sie muss sich auch nicht mehr selber stressen. Und das ist ja auch schon mal sehr wichtig.
Das ist kein Kater, ist eine Katze, ne?
Ist eine Katze. Mhm. Das heißt, man hat ihr die Eierstöcke rausgenommen in der OP.
Und bist du bei nebenan? Kennst du das? So ein soziales Netzwerk in der Nachbarschaft?
Ich selber nicht, aber da, wo sie gefunden wurde, die dort schon. Und haben auch regelmäßig gefragt und auch nochmal Fotos reingeschickt, wie es denn aussieht, ob da nicht jemand ist. Aber es hat sich nie irgendjemand gemeldet.
Also sie kam gar nicht bei dir in die Wohnung?
Nee, sie ist in der Nachbarschaft quasi aufgefunden worden, sehr abgemagert und ist da den Tag über immer schon rumgestreunert und ist dann zum Abend hin, weil das auch eine sehr stark befahrene Straße dort war, ins Treppenhaus geflüchtet oder reingerutscht.
Von dem Mehrfamilienhaus, in dem du wohnst?
Von einem Mehrfamilienhaus, wo Bekannte von mir wohnen. Und von denen bin ich dann kontaktiert worden. Hey, hier ist eine Katze, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können sie nicht zu uns nehmen. Könntest du dir nicht vorstellen, sie mal zu nehmen?
Und die wussten, dass du ein großes Herz hast? Oder wie kamen die darauf, dass sie dich gefragt haben?
Also ich bin grundsätzlich schon sehr tierlieb. Ich fahre auch in meiner Freizeit sehr gerne Rennrad. Und wenn da irgendwo Tiere an der Straße sind, seien es Kühe, Alpakas, Schafe, Pferde, sonst was, dann besteht eine sehr, sehr große Chance, dass ich anhalte und gucke, ob man die Tiere nicht streicheln kann und zumindest Hallo sagen kann. Dementsprechend habe ich da wohl schon so einen kleinen Ruf, dass Tiere und ich ganz gut zusammenpassen.
Du hattest auch schon Katzenerfahrung?
Ja, ich bin mit einer Katze auch aufgewachsen. Wir hatten früher sehr, sehr viele Tiere. Mein Vater hat immer gesagt, er kommt nach Hause und er findet einen Zoo vor. Dementsprechend, ja, ich kenne es eigentlich nur mit Tieren.
Eine haben wir noch, oder?
Ja. Bist du morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? Es gibt Phasen, da bin ich es nicht. Und dann gibt es Phasen, da bin ich doch tatsächlich so eine richtig unsympathische Frühaufsteherin.
Die gut gelaunt ist.
Die gut gelaunt ist, obwohl es noch keinen Kaffee gab. Heute Morgen bin ich zum Beispiel auch um 5:30, glaube ich, aufgewacht und war ausgeschlafen. Habe mich dann dazu entschieden, noch nicht sofort aufzustehen. Aber ich bin dann auch aufgestanden und habe gedacht, Mensch, dann starten wir doch mal in den Tag. Und das habe ich, glaube ich, aber auch mit der Zeit gelernt, so ein bisschen. Dass dann nicht so ein auf die Uhr gucken und es ist noch zu früh dazu führt, dass man sich ärgert, dass man jetzt zu viel Morgen hat, bevor man was machen kann. Ich finde auch, dann morgens schon draußen zu sein, den Sonnenaufgang vielleicht sehen zu können, hat was sehr, sehr Beruhigendes.
Bist du dann eine von diesen Gravel-Bike-Fahrerinnen?
Das habe ich jetzt im Winter so ein bisschen ausprobiert.
Das sind diese Rennräder mit den breiteren Reifen.
Genau,
für Schotter und auch nicht so festen Untergrund.
Genau, dass man auch so ein bisschen durch den Wald heizen kann. Das macht auch Spaß. Ich habe festgestellt, ich finde es vor allem dann toll, wenn ich wieder zu Hause bin und mir jetzt nichts passiert. Zwischendrin bin ich da schon ein bisschen angespannter. Aber ich fahre eher auf der Straße.
So, und jetzt zur Liebe, die zwischen dir und der Stadt Bremen gewachsen ist.
Ich glaube tatsächlich, dass der Radsport und das Umziehen ins Viertel da ganz viel getan hat.
Woher warst du wo?
Ich habe ganz am Anfang in Oberneuland gewohnt und dann in der alten Neustadt. Und Oberneuland fand ich auch wunderschön. Ich wusste, also als ich hier hingekommen bin, wusste ich nicht, welchen Ruf welcher Stadtteil hat.
Das ist in Bremen schon sehr speziell, das stimmt. Und Oberneuland ist so der, wo die reichen Leute sich in ihren großen Villen irgendwie verziehen hinter schweren Toren und.
Wenn man das Klischee jetzt einmal hochziehen möchte, ja. Und ich habe dann da aber eine Einliegerwohnung gefunden, praktischerweise direkt neben dem Golfplatz. Da hatte ich aber noch nichts mit Golf am Hut. Und fand das einfach so toll, dass es mich sehr ans Dörfliche erinnert hat. Ich glaube, wäre ich direkt von meinem kleinen Dorf mitten in die Innenstadt gezogen, hätte ich mich doch sehr lange von einem Kulturschock erholen müssen.
Ja, das heißt, die hat die Stadt Bremen so Stufenannäherung an das Stadtleben liefern können.
Ich brauchte so ein bisschen die vorsichtige Heranführung insgesamt. Und als ich dann jetzt aber ins Viertel gezogen bin und dann auch vermehrt, weiß ich nicht, die Cafés für mich entdeckt habe und festgestellt habe, okay, Leute, die ich kenne, kann man mal eben einfach spontan auf der Straße treffen, ohne dass man sich verabreden muss und man erkennt sich auf der Straße wieder. Da habe ich dann gedacht, okay, es hat auch tatsächlich was Dörfliches irgendwo. Und da kam mir dann auch der Gedanke, dass es sich hier doch ganz gut aushalten lässt.
Und dass du erstmal noch bleiben könntest, obwohl du dann irgendwann mit der Ausbildung fertig warst.
Ganz genau. Und obwohl ich jetzt theoretisch freie Ortswahl hätte, wo ich wohne.
Dieser Arbeitgeber, den du jetzt hast, der ist bestimmt nicht in Bremen, oder? Wenn er so international aktiv ist?
Nee, die sitzen in Augsburg.
Okay, ich hätte jetzt auf Hamburg getippt, aber okay, Augsburg. Aber das ist kein Problem, dass du dann von Bremen aus arbeitest.
Nö, also meine Hauptarbeit ist ja auch auf den Turnieren selber. Das heißt, ich muss da nur gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Wir versuchen es jetzt das Jahr über mal mit der Deutschen Bahn, ob die mich zuverlässig und pünktlich zu Knotenpunkten bringt, wo ich dann mit meinem Chef weiterfahren kann mit dem Auto. Ich bin da mal vorsichtig optimistisch, dass das irgendwie schon funktioniert. Aber es werden einige Übernachtverbindungen auf mich zukommen, dass ich dann tatsächlich am nächsten Tag auch da bin, wo ich sein soll.
Hast du einen Führerschein?
Ja.
Aber du hättest keine Lust, alleine mit dem Auto die weiten Strecken zu fahren.
Damit hätte ich gar kein Problem. Ich hatte bisher immer einen Firmenwagen und aktuell bin ich jetzt einfach nicht in der Position, dass ich sage, ich könnte mir jetzt mal eben ein Auto kaufen und mache dann damit die Strecken. Und ich halte mir jetzt so ein bisschen die Option offen, dass man vielleicht nochmal das Thema Geschäftswagen in Fokus rücken könnte, je nachdem, wie das mit der Bahn funktioniert. Aber dadurch, dass ich halt sehr dörflich aufgewachsen bin, war kein Umherkommen ohne Auto denkbar.
Wie findest du das so vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte? Klimawandel, Entwicklung beim öffentlichen Personennahverkehr?
Ich persönlich finde, dass die Bahn ein sehr gutes Konzept ist. Und ich würde auch viel lieber mehr mit der Bahn fahren, wenn ich mich darauf verlassen könnte.
Dass sie pünktlich ist und
genau.
Dich dahin bringt. Zu der Zeit.
Genau. Also man kann.
Dein schlimmstes Bahnerlebnis war?
Oh, das war jetzt gerade kürzlich erst. Ich bin insgesamt 3,5 Stunden später angekommen, als ich sollte. Und das war dann mitten in der Nacht. Und ich bin glücklicherweise vom Bahnhof dann auch abgeholt worden, letzten Endes. Aber wir sind pünktlich losgekommen. Und dann sind wir irgendwo mal wieder mitten im Nirgendwo stehen geblieben. Dann gab es Weichenprobleme. Und dann hieß es, ja, wir wissen nicht, ob sie ihren Anschluss schaffen. Das kommt jetzt darauf an, ob wir als erstes einfahren oder die. Dann hieß es, okay, bitte jetzt schnell umsteigen. Wir also alle rübergerannt. Dann standen wir wieder 10 Minuten. Dann hieß es, die Weiterfahrt wird sich verzögern, weil wir haben einen Steinschlag im Zug. Wir können jetzt bis nach München weiterfahren, aber in Schrittgeschwindigkeit. Wir kleben das jetzt ab. Und in München wird das dann nochmal ein bisschen anders verarbeitet und dann können wir schneller weiterfahren. Wir würden empfehlen, dass sie alle aussteigen und den Zug nehmen, der in einer Dreiviertelstunde bis Stunde auf dem gegenüberliegenden Gleis kommt. Damit sind sie schneller. Also alle wieder raus auf die andere Seite und dann stehst du da. Und ich dachte mir irgendwann nur so, ja, ich würde gern einfach ankommen. Und da war das Praktische, dass ich halt angekommen bin und dann war eigentlich nur noch Schlafen auf dem Programm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so eine Fahrt habe und dann muss ich noch zu einem Platz weiter und dann da noch arbeiten, oh, dann kann ich nicht mehr für gute Laune garantieren. Aber wir werden sehen.
Stichwort gute Laune. Du hast eben gesagt, Karen, der Job als Logopädin hat dir dann auch auf die Gesundheit geschlagen. Das heißt, magst du sagen, in welche Richtung das ging?
Also es ging schon auch in Richtung Burnout. Ich habe mich dann einmal sehr gut wieder zurückgearbeitet und habe dann versucht, innerhalb des Jobs selber so Aufgaben zu übernehmen, dass es möglichst vielseitig ist.
Woran hast du es gemerkt, dass es zu viel ist, dass du Stress bekommst, dass es dich ausbrennt?
Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich habe morgens schon gedacht, ich habe einen ganzen Arbeitstag schon hinter mir, weil ich so müde war. Habe dann irgendwie den Tag gearbeitet und bin nach Hause gekommen und hatte auch überhaupt keine Lust mehr auf die Sachen, die ich sonst so gerne gemacht habe. Und
bist du dann zum Arzt, oder?
Ja, also ich habe das Glück, dass ich einen Hausarzt habe, mit dem ich auch sehr offen über sowas reden kann, der dann auch gesagt hat, hey, dann tritt jetzt bitte erstmal kürzer, bevor es jetzt ganz doll nach hinten losgeht. Dann hat er mich auch erstmal krankgeschrieben. Und parallel habe ich dann auch relativ schnell, auch dank meines Hausarztes, noch einen Therapieplatz bekommen, dass ich eben auch dann da gut Anbindung bekommen habe, um über alles zu sprechen und auch genau zu analysieren nochmal, wo das alles herkommt, was so Triggerpunkte sind.
War Depression auch dabei?
Ja, ja. Also ich glaube, dass es da viele Sachen gibt, die ich schon seit meiner Kindheit und aus meiner Jugend so ein bisschen mitgenommen habe, was dann auch nicht unbedingt förderlich war. Und ich kann da tatsächlich auch nur allen Leuten ans Herz legen, sich irgendwann mal mit der Kindheit und der Jugend zu beschäftigen und eventuell Dinge aufzuarbeiten, bevor da irgendwo dann, sag ich mal, was passiert, was dann größere Probleme macht.
So, und dann musstest du Medikamente nehmen oder hat es gereicht, in Anführungszeichen, mit jemandem regelmäßig drüber zu reden?
Mir hat es glücklicherweise gereicht. Ich glaube, das war aber auch, weil ich die Reißleine noch relativ pünktlich gezogen bekommen habe und ich mich dann sehr doll auf Dinge fokussiert habe, wieder, die mir Spaß machen, und habe mir dann so eine Tagesstruktur halt auch aufgebaut und aufrechterhalten, dass es gar nicht so zu diesem ganz großen Loch kommen konnte, und bin dann auch langsam wieder in den Beruf eingestiegen. Und grundsätzlich ist das auch ein Beruf, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch tatsächlich gedacht habe, dass ich ihn deutlich länger mache und ich jetzt aber auch Stand jetzt nicht ausschließe, dass ich nie wieder irgendwas damit zu tun habe.
Für dich ist durchaus denkbar, dahin wieder zurückzukehren und dass der Tag kommt, an dem du wieder als Logopädin aktiv bist.
Ich denke ja. Ich glaube nicht, dass ich es Vollzeit nochmal so machen würde auf die Art und Weise. Auf der anderen Seite muss man eigentlich in dem Job Vollzeit arbeiten, um eben so finanziell gut auszukommen, dass es funktioniert. Und es ja auch ein Job ist, den man nicht mal eben so sporadisch machen kann, sondern alle Patienten brauchen natürlich auch, oder Klienten brauchen natürlich auch eine Kontinuität. Das bringt nichts, wenn man sich einmal im Monat sieht, sondern da muss schon eine Regelmäßigkeit da sein.
Und das Problem war, dass es einfach, waren es einfach zu viele oder war es zu anstrengend oder war es zu mühsam? Du hast ja vorhin schon gesagt, es geht gar nicht darum, dass man die Leute heilt, oder bei einigen war klar, da ist die Heilung oder eine Heilung nicht absehbar oder auch nicht das Ziel?
Ich habe nicht in so einer Standard-Logopädie-Praxis gearbeitet, wo man jetzt in Anführungszeichen nur Aussprachetherapie macht, sondern das ist eine spezialisierte Praxis auf unterstützte Kommunikation. All unsere Patienten haben, oder die meisten, ich sag mal so 90%, haben Probleme in der Kommunikation, können entweder nicht sprechen, sich nicht richtig ausdrücken, weil sie mit einem Gendefekt beispielsweise geboren wurden, weil sie in ihrem Leben eine Krankheit erworben haben, die es eben nicht mehr ermöglicht. Nach einem Schlaganfall zum Beispiel oder mit progredienten Erkrankungen wie ALS oder Parkinson beispielsweise. Und das heißt, es sind Patienten, die nicht für sich selber sprechen können, die ganz stark von ihrem Umfeld abhängig sind und das Umfeld eigentlich nur dabei ist, für sie zu kämpfen und zu gucken, dass die Krankenkasse ein Kommunikationshilfsmittel bezahlt. Die lehnt das dann ab. Da muss man wieder Widerspruch einlegen. Und dass zum Beispiel dann in den Wohneinrichtungen, wenn es zu Hause zum Beispiel nicht funktioniert, dass da dann das Personal in diese Geräte gut eingearbeitet wird, dann sind die unterbesetzt. Und da ist einfach ganz viel Kämpfen für Leute, die sich nicht selber wehren können.
Und das wurde auf Dauer für dich zu anstrengend?
Und es hat auf Dauer leider dafür gesorgt, dass ich nicht mehr konnte.
Ja. Dankeschön für diesen Einblick.
Gerne.
Wir wären ja jetzt schon so weit, dass du mal in den Koffer gucken darfst, Karen. Mhm. Ich muss ja sagen, als ich gehört habe, dass du Karen heißt, dachte ich, klar, da schreibt man mit C-A-R, also wie dieses englische Karen. Mhm. Aber du sagst, nee, mit K und E. Und dann zweimal R und I, das ist die eine ostfriesische, nordfriesische?
Von der Insel Föhr kommt. Also ich habe auch selten jemanden getroffen, der so heißt wie ich. Aber auf Föhr, da habe ich zweimal tatsächlich jemanden getroffen. Meine Eltern und vor allem meine Großeltern mütterlicherseits haben früher sehr häufig dort auf Föhr Urlaub gemacht und von dort den Namen dann mitgebracht. Eine zweite Möglichkeit, die noch ein bisschen in der Luft stand, mich zu nennen, war Riekje. Das wäre dann holländisch gewesen.
Okay, aber wie anstrengend ist es für dich, dass du diesen Namen, oder gab es schon mal jemanden, der diesen Namen auf Anhieb richtig geschrieben hat, nachdem du ihn gesagt hast?
Nein, auch buchstabieren ist schwierig. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich vor allem am Telefon noch nicht mal mehr sage, wie ich heiße, sondern ich sage gleich, ich buchstabiere es. Und wenn ich fertig bin mit Buchstabieren, dann spreche ich es nochmal aus, sowohl den Vor- als auch den Nachnamen. Einfach, weil es sonst zu Namen führt, die bringen einen nicht weiter. Und ich habe auch sehr häufig schon Briefe nach Hause bekommen an Herrn Kevin Sumpfleet. Kevin begleitet mich. Also der Name ist allgegenwärtig und ich höre leider auch drauf. Also wenn irgendwo jemand Kevin ruft, dann, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich drehe mich um und gucke, weil ich halt auch häufig in der Schule so genannt wurde. Oder es ist einfach da, dieser Name. Von daher.
Aber du lachst auch, du nimmst es mit Humor. Du hast es seit jeher als Begleiterscheinung.
Ja, also ich meine, bringt ja nichts, sich drüber aufzuregen. Ich finde den Namen schön. Ich finde es auch irgendwo nett, dass es Gesprächsanlässe schafft. Und es ist kein 0815-Name, den jetzt jeder hat. Musste ich auch erstmal reinwachsen, aber ich kann sehr gut über mich selber lachen und ich finde, man muss nicht alles immer ganz so ernst nehmen. Von daher ist ein Kevin auch mal in Ordnung.
Und solltest du je einen Jungen auf die Welt bringen, heißt er...
Auf gar keinen Fall, Kevin.
Mit zweiten Namen auch nicht?
Nee. Nee, ich glaube, das führt dann auf Dauer zu vielen Schwierigkeiten.
Liebe Karin Sumpfleet, du darfst jetzt den Koffer aufmachen. Das Leben ist irgendwie eine Reise, da sind verschiedene Dinge drin. Du darfst eine Sache auswählen, rausnehmen und sagen, warum es diese geworden ist. Okay. Irgendeine Anekdote, irgendeine Geschichte, was dir dazu spontan einfällt. Ich glaube, du kannst auf deinen Bauch hören. Ich schätze dich so ein, dass dir das Spaß machen wird.
Dann schaue ich mal.
Ein bisschen spielerisch. Was ist es geworden?
Ich habe hier diesen wunderschönen Schneebesen rausgeholt. Und zwar aus dem Grund, dass ich super gerne backe und koche und auch sehr gerne wirklich Sachen dann von Grund auf selber mache und nicht dann den kurzen Weg, sage ich mal, gehe. Und
also Backmischung ist schon tabu?
Backmischung gibt's nicht. Nein, nein. Wenn, dann richtig. Und Backen hat mir tatsächlich schon immer so ein bisschen Ruhe gegeben. Und ein kleiner Indikator dafür, wie gut es mir geht, ist auch immer, wie gut meine Zimtschnecken werden. Weil wenn die Zimtschnecken nichts werden, dann ist irgendwas. Dann kann man sich sicher gehen, dass ich nochmal so ein bisschen in mich reinhören sollte. Weil eigentlich sind die Zimtschnecken tatsächlich mittlerweile das, was ich im Schlaf einfach backen kann. Da habe ich jetzt über die Jahre mein kleines Rezept so ein bisschen erweitert. Das Grundrezept kam von Pettersson und Findus aus einem Kochbuch. Und mittlerweile habe ich da so eine kleine Eigenkreation draus gemacht und die sind auch immer sehr gut.
Mit der geheimen Zutat, die du nicht verrätst.
Ich habe jetzt schon häufiger die Anfrage bekommen, mal das Rezept preiszugeben. Und ich bin sehr kurz davor, das tatsächlich auch mal zu machen. Weil ich finde, gute Sachen sollte man teilen.
Also wer Karin Sumpfleet kennt oder ihr bei Instagram oder wo bist du?
Ich bin auch bei Instagram, aber nicht.
Da wird es nicht veröffentlicht?
Nein, nein, nein. Das wird dann schön brav auf Papier niedergeschrieben, persönlich weitergegeben.
So.
Und ich glaube, auf Instagram interessiert es auch keinen.
Und wie oft machst du die Zimtschnecken? Also ist das eher so zweimal im Monat oder viermal im Monat?
Eher zweimal im Monat. Wenn mich jemand fragt, ob ich die machen könnte, dann mache ich die wohl auch auf Anfrage. So.
Und dann nimmst du sie mit, wenn du dich mit Freunden triffst, wenn du.
Genau, oder ich bringe meinen Nachbarn zum Beispiel was. Oder ich habe jetzt auch schon mal für Freunde dann was für die Arbeit gebacken, dass ich die dann einmal komplett abgegeben habe und die haben es mit ins Büro genommen. Oder bei Arbeitseinsätzen jetzt zum Beispiel auf den Golfturnieren habe ich auch schon mal welche gebacken für die Belegschaft. Ich mag das einfach super gerne, die dann zu teilen und dann auch irgendwo die Leute zu beobachten, wie sie das erste Mal reinbeißen, wenn sie die noch gar nicht kennen und sie die Reaktion zu sehen, ob es schmeckt oder nicht.
Also du experimentierst ganz gerne mit Menschen.
Na, vielleicht suche ich mir da auch so ein bisschen die Backbestätigung, dass es was geworden ist.
Du hast vorhin gesagt, es lohnt sich, mit Kindheit und Jugendgeschichten auseinanderzusetzen. War das so ein Ding, dass du gemerkt hast, es hätte ein bisschen mehr Bestätigung für dich geben dürfen? Oder?
Das würde ich jetzt so nicht direkt sagen. Ich hatte eine recht spannende Schulzeit, wenn man das so nennen mag. Mhm. Weil ich in einer Klassenkonstellation war, wo sehr viel Mobbing betrieben wurde. Und
du warst die Hauptaktive.
Ich sag mal, man musste sich leider so ein bisschen, um sich selber vor sehr starkem Mobbing zu schützen, mit in die Ecke stellen, wo man nicht nett war zu Leuten, um dann ein bisschen weniger gemobbt zu werden.
Es tut mir leid, dass ich das so direkt angesprochen habe, weil auf mich bist du auf jeden Fall kein Mensch, den ich als Opfer kategorisieren würde.
Ich glaube, innerhalb dieser Tätergruppe war ich es schon, weil dann auch sehr viel, was, ich sag mal, emotionalen Missbrauch anging, Thema war. Und wir waren nicht viele Mädels in der Klasse. Und eine Mitschülerin von mir und ich, wir sind beide sehr stark körperlich miteinander verglichen worden. Und ich habe eigentlich über so 2-3 Jahre hinweg nur mich als Körper irgendwo in dieser Klasse gesehen und wurde verglichen, wurde angefasst, wurde sonst was irgendwie. Und es war schon sehr prägend, weil das halt auch während der Pubertät insgesamt war. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um wieder so zu mir zu finden und zu sagen, okay, ich bin mehr als nur irgendwas Äußerliches. Ich habe auch was im Kopf, ich habe was im Herzen und dafür können mich Menschen mögen. Und ich glaube, das hat bestimmt 10 Jahre gedauert.
Okay. Ja. Nur wegen der Schulklasse, salopp gesagt.
Ja.
Also, schon krass, ne, was das soziale Umfeld für eine Auswirkung hat.
Ja, ich bin dann leider auch so, dass ich mich dann emotional sehr stark abkopple und dann so eine Schutzmauer aufbaue. Ich habe auch zu Hause nie groß drüber gesprochen. Ich glaube, meine Mutter und ich haben irgendwann dann doch mal drüber geredet, aber Jahre später. Und ich wollte einfach nie so wirken, als könnte man mich irgendwo verletzen. Und das war schon so, dass ich da eine schauspielerische Glanzleistung, glaube ich, über die Jahre wirklich ans Tageslicht gebracht habe. Also da hätte man mir auch irgendwo einen Preis für verleihen können. Ist ein Preis, den möchte ich heutzutage auf keinen Fall mehr haben. Und den wünsche ich auch keinem, dass da irgendwo jemand so durch muss. Aber ich sag mal, es hat mich jetzt auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und es hat mich wachsen lassen. Und da bin ich dann irgendwo auch dankbar für, dass ich dann wachsen durfte.
Aber dieses Anfassen ging nicht auch in Richtung sexuellen Missbrauch?
Doch.
Weil du sagtest, es waren nicht viele Mädchen in der Klasse. Und dann nehme ich an, dann wären das Jungs gewesen sein.
Also,
und musstest du dann Anzeige erstatten oder wolltest du Anzeige erstatten?
Ich habe da, also in der Schule ist das nie thematisiert worden. Ich weiß auch nicht, ob die Lehrer das nicht sehen wollten, konnten oder überhaupt haben. Aber es ist nie irgendwo zur Sprache gekommen.
Jetzt ist die Frage, wie konkret? Das heißt, sie haben dich an den Hintern gefasst oder an den Oberkörper?
Auch. Beides.
Einfach
beides.
Nur um aus Spaß oder um ihre Macht?
Ja, um dann auch Körperteile, sag ich mal, zu vergleichen irgendwo. Bei der einen ist es so, bei der anderen ist es so. Und hey, guck mal, toll, ich darf das. Und die Taktik, sich drüber aufregen, hat dann natürlich dazu geführt, dass sie es lustiger fanden und eher gemacht haben. Die Taktik, nichts zu machen, hat allerdings auch dazu geführt, dass sie es weiterhin gemacht haben, weil es ging ja irgendwie.
Und heute hättest du, im Rückblick würdest du sagen, ich hätte denen einfach eine ballern sollen? Oder?
Ja, unbedingt.
Ich glaube, einfach sagen, stopp, das ist mein Körper, ich entscheide das.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr große Angst, dass sie mich dann halt wirklich unglaublich fertig machen.
Wenn du sie nicht gewähren lässt.
Ja, dass ich dann eben, sag ich mal, wieder auf diese Seite rücke, die sehr stark gemobbt wird. Und so war es ja in Anführungszeichen nur ein bisschen weniger.
Und ein bisschen hast du auch mit gemobbt gegen andere.
Um mich dann da irgendwo zu schützen. Ich habe dann irgendwann mal 4, 5, 6 Jahre später mit 2 von denen, die das damals bei mir und bei der Klassenkameradin gemacht haben, drüber gesprochen. Und denen war das gar nicht mehr so bewusst, dass das so war.
Und dass es so eine Auswirkung gehabt hat.
Und da hatten wir dann halt schon dann aber nochmal gute Gespräche drüber. Und da hat man schon gemerkt, dass wir alle ein bisschen erwachsener geworden sind. Und das hat auch dann für mich persönlich ganz viel gebracht, einfach, dass ich damit auch abschließen kann und dann irgendwie von diesem Bild, das ich dann auch selber von mir entwickelt habe, dass ich da eben weggekommen bin.
Dankeschön.
Was mich, glaube ich, echt gerettet hat, war, dass ich nach der 10. Klasse ein Jahr im Ausland war und einfach da komplett einmal raus bin und da weg war. Und da dann das erste Mal gemerkt habe, hey, es geht anders. man kann auch anders miteinander reden und umgehen und das ist ja viel schöner so. Und da habe ich dann auch das erste Mal wieder angefangen, meine Haare nicht zu glätten. Ich habe mich angefangen, weniger zu schminken. Ich habe mich angefangen, wieder mit Dingen auseinanderzusetzen, die ich selber persönlich einfach gerne mag, ohne mich dafür zu schämen. So doof das auch klingt. Und das hat mich, glaube ich, echt gerettet.
Wo warst du?
Untypischerweise in Ungarn. Ich habe 10 Monate in Budapest gewohnt und da dann auch eine Schulklasse besucht, in einer Gastfamilie gelebt und über die Zeit dann auch Ungarisch gelernt.
Wow.
Mittlerweile ist es, ich glaube, fast weg. So ein
und wie kamst du auf Ungarn?
Ich wollte eigentlich nach Schweden, Norwegen oder Italien. Meine Mutter hatte dann Ungarn mit ins Spiel gebracht, weil wir Bekannte haben, die von dort kommen und die halt schon auch häufig dann mal erzählt haben, dass die Ungarn halt von der Persönlichkeit her super freundlich und offen sind. Ich habe dann Ungarn mal mit auf die Liste geschrieben. Das war auch nicht ganz so teuer wie die anderen Ländern. Ich habe das über YFU damals gemacht. Bin dann für Ungarn genommen worden, weil sich da wahrscheinlich auch nicht so viele für beworben haben. Und dann war halt mehr Platz in den anderen Ländern.
Welche Klasse hast du dann dort besucht?
Die 11.
Auf Ungarisch?
Auf Ungarisch.
Abgefahren.
Aber da konnten auch sehr viele Deutsch, weil so wie wir hier bei uns ab der 6. Klasse Spanisch und Französisch zum Beispiel lernen, lernen die dort Deutsch. Weil es da auch in der Nähe von Budapest einige Dörfer gibt, wo sehr viele Menschen leben, die ja mal in Deutschland gelebt haben. Die sprechen auch noch sehr viel Deutsch dort.
Und was ist dein schönstes Ungarn-Erlebnis?
Boah, da sind viele.
Wie war die Gastfamilie?
Ich hatte 2. Die waren sehr unterschiedlich. Ich kann sie nicht miteinander vergleichen. Sie waren beide sehr herzlich. In der einen Familie war ich eher ein unbezahltes Au-pair, wenn man so möchte, mit 4 kleinen Geschwistern, um die ich mich sehr viel gekümmert habe. Und in der zweiten Familie hatte ich 2 Brüder. Der eine war in meinem Alter, der andere ein Ticken jünger. Das war auch ganz lustig. Das hatte ich halt auch noch nie.
Wie viele Geschwister hast du daheim gehabt?
Keine.
Okay.
Also ich habe sonst, ich bin Einzelkind. Ich habe sonst immer, sagen wir mal, mein Reich gehabt. Bin ich auch. Ich bin da sehr dankbar drum, aber ich glaube, Geschwister zu haben, ist auch langfristig gesehen.
Gut, immerhin musstest du die Aufmerksamkeit deiner Eltern mit niemandem teilen.
Nö, das ging immer ganz gut.
Also dann hattest du plötzlich diese Brüder, okay.
Genau.
Gewechselt hast du die Familie, weil? Weil du wolltest oder weil die Familie, für die Familie das zu Ende war?
Ich glaube, die Familie, die wollte das ganz gerne. Ich war dann aber auch ganz glücklich drum, weil ich da halt in so einer Au-pair-Rolle war.
Und mit der waren sie noch nicht mal glücklich? Deswegen haben sie...
Na, weil ich mich halt dann immer mehr rausgezogen habe, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte aber auch Zeit mit meinen Freunden verbringen und ich bin hier nicht unbezahlt Au-pair und bringe euren Kindern Deutsch bei. Ich möchte auch ganz gerne Ungarisch lernen und irgendwie so ein bisschen mehr mit Gleichaltrigen zu tun haben.
War das dann ein schlimmer Konflikt oder konntet ihr das gut klären?
Wir haben es ganz gut geklärt. Wir haben es dann gemeinsam mit der Auslandsorganisation gemacht. Und sind dann halt relativ schnell auch an den Punkt gekommen, wo es dann hieß, okay, dann geht's woanders hin. Und die neue Gastfamilie habe ich auch schnell gefunden. Und dann
war auch nicht örtlich so weit weg, dass du dann plötzlich einen ganz anderen Weg hattest oder ganz andere Leute finden musstest.
Ich hatte dann schon einen relativ langen Schulweg. Die erste Familie war ein bisschen außerhalb von Budapest und die zweite dann direkt in Budapest drin. Aber ich konnte trotzdem dasselbe Gymnasium und dieselbe Klasse dann weiterhin besuchen. Und hatte dann da nicht nochmal den Wechsel. Das war dann ganz gut.
Und die Schule, war das gewohnt, dass da Leute aus Deutschland sind?
Nicht nur aus Deutschland. Ich hatte noch in der Parallelklasse jemanden aus Uruguay. Das war auch ganz cool. Auch überhaupt, sage ich mal, den Kontakt zu den anderen Austauschschülern, sich da hingehend auszutauschen, das war schon echt schön. Und ich habe in der Zeit dann auch sehr gut Englisch gelernt, weil wir uns untereinander halt auf Englisch dann unterhalten haben. Ich glaube, hätte ich jetzt nur mein Schulenglisch, könnte ich heutzutage nicht so sprechen, wie ich sprechen kann.
Und hast du auch wirklich was, also weißt du noch was von den Sachen, Mathematik oder Geschichte? Jetzt lächelst
du. Oh, Mathe war auch in Deutschland immer schon ein Fall für sich, war auch schon schwierig. Ich habe tatsächlich irgendwann aber mal ein Thema in Mathe auf Ungarisch verstanden und konnte das so gut, dass ich mich melden konnte und nach vorne gehen konnte und Sachen anschreiben konnte und die waren richtig.
Wow.
Und da habe ich dann gedacht, so jetzt habe ich irgendwas geschafft, das gebe ich nie wieder her, das ist gut so. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, hatte dann mein Abi gemacht und saß da im Mathekurs und dachte, oh, was ist das?
Okay.
Aber gut.
Aber gibt es noch diese eine Sache, die du sagst, Als Tipp, als Hinweis an alle jungen Mädchen, Frauen, in welcher Schulklasse fing das an? In welchem Jahrgang?
Mich beschäftigt das noch. Du musst in der siebte bis neunte Klasse war es extrem. Zehnte ist es dann so ein bisschen weniger geworden, weil die Klassen nach der neunten nochmal getrennt wurden. Was ich jedem Mädchen mit auf den Weg geben würde, ist, macht den Mund auf, sprecht miteinander darüber, sprecht es zu Hause an, wenn es sich richtig anfühlt. Wenn ihr Angst habt, das zu Hause anzusprechen, sprecht mit irgendjemandem in der Schule. Es gibt mittlerweile ja zum Glück viele Lehrkräfte, die dafür auch ausgebildet sind. Versteckt euch nicht und habt nicht das Gefühl, dass ihr zu klein seid, um irgendwas zu machen.
Gut, danke schön. Liebe Karen, ich gebe dir wieder so eine Dose mit Zettelchen drin.
Mit wem würdest du gern dein Leben für einen Tag tauschen? Ich glaube, ich würde gern mal mit jemandem tauschen, der oder die ein komplett anderes Leben führt als ich. Einfach, um mal einen anderen Blickwinkel auf so alltägliche Sachen zu haben. Es könnte auch eine prominente Person zum Beispiel sein, die eben sehr im Rampenlicht steht. Oder auch jemand, der...
Fällt dir da irgendein Name ein? Wie heißt die? Taylor Swift?
Nee.
Beobachtest du das? Liest du so Klatschspalten?
Selten.
Also, irgend so eine Königin?
Ich glaube, ich würde gerne mal mit Scarlett Johansson tauschen.
Schauspielerin.
Einfach, es soll jetzt nicht doof klingen, weil es tatsächlich eine Zeit gab, wo mir viele Leute gesagt haben, ich würde ihr ähnlich sehen. Und dann wäre das ja mal ganz, ganz spannend zu wissen, wie das so ist,
genau.
Sie zu sein. So. Und Schauspielerei ist halt, also ich fand es schon immer spannend. Ich fand es immer gruselig, mich so in den Mittelpunkt zu stellen. Dementsprechend habe ich es nie groß dann verfolgt. Aber warum nicht?
Ja, und du hast ja vorhin schon gesagt, in einem gewissen Sinne hast du ein Schauspiel aufgeführt.
Ja, ja. Aber ich sag mal, man kann das
im sozialen Kontext
ja auch positiv dann mal
um zu überleben.
Ja. Das ist ganz praktisch. Das schließt vielleicht ganz gut an. Aus welcher Begebenheit hast du am meisten gelernt? Vielleicht tatsächlich dieses, wie es sich anfühlt, wenn man sich sehr klein gemacht fühlt und dann plötzlich aber in einer Umgebung landet, in der man sich langsam wieder entfalten darf. Wo man selbst sein darf, ohne dass man dafür schräg angeguckt wird.
Also das wäre dann die Begebenheit, wäre diese Schulsituation,
genau.
Schulklassendramatik.
Genau, und dann da aber rausgehen, im Auslandsjahr zum Beispiel sein und dann zu merken, hey, es geht anders.
Hattest du das schon mitgekriegt, bevor du da raus bist? Oder hast du das eigentlich erst gerafft, als du dann nach der Burnout-Nummer zur Therapie bist?
Nee, das hatte ich vorher schon tatsächlich so ganz gut auf dem Schirm.
Weil du auch schon vorher die traurigen Auswirkungen hattest mit runtergezogen sein, depressiv sein, verstimmt sein?
Es kam da schon immer mal so Schübe. Ich habe mich da dann immer ganz gut wieder rausgeboxt. Ich habe auch in der Vergangenheit schon häufiger versucht, mal einen Therapieplatz zu finden.
Und das erste Mal hast du das festgestellt im Alter von, noch mit Hilfe des Kinderarztes?
Da war ich, muss ich so 16, 17 gewesen sein.
Dass du leichte Depression hast?
Ja.
Oder war es schwerer?
Es war leicht, denke ich. Ja. Ich habe dann damals auch schon während der Schulzeit, da war ich dann zurück in Deutschland, während der 11., 12. Klasse auch mal versucht, einen Therapieplatz irgendwie zu finden. Aber es gab halt einfach nichts, was jetzt irgendwo machbar gewesen wäre, was erreichbar war. Dementsprechend ist das dann so ein bisschen im Sande verlaufen und dann jetzt erst im letzten Jahr so richtig zustande gekommen.
Dann die dritte und letzte Frage, bitte, liebe Karen.
Wie zufrieden sind Sie oder bist du mit dir selber?
Ja, können wir ja ein bisschen spielerisch einsteigen auf der Skala von 0 bis 10.
Eine 8 bis 9.
Mhm.
Ich tendiere mal zu einer 9.
Ja.
Doch. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nochmal diesen anderen Lebensweg jetzt gerade einzuschlagen.
Beruflich meinst du?
Beruflich. Mhm. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich gelernt habe, für mich irgendwo einzustehen und auch auf mich zu gucken und nicht nur zu schauen, dass alle anderen happy sind und ich nicht. Und ich tatsächlich auch gelernt habe, in regelmäßigen Abständen Dinge zu reflektieren und zu gucken, dass ich sehr positiv aus Situationen rausgehe und dass ich mir positiven Input dann quasi rausziehe, den ich für mich mitnehme und mich nicht so, was wir Norddeutschen ja doch auch ganz gut können, so in Pessimismus wälzen, sondern dass ich da schon gucke, dass ich deutlich positiver und optimistischer auf Dinge gucke.
Und wenn du dann eben einfach mal wieder Zimtschnecken machst.
Richtig. Und wenn ich Zimtschnecken mache und dann ist die Welt sowieso wieder in Ordnung. Also dann riecht es ja auch überall wieder lecker.
Wie ist das mit dem Golf? Bist du ambitioniert gewesen sehr schnell? Bist du sehr talentiert? Fiel es dir sehr leicht, also so ein paar schon hinzukriegen oder sogar zu unterschreiten, als du angefangen hast? Oder war es für dich ein harter, steiniger Weg, der viel Disziplin erforderte und sehr viel Übung? Hattest du Leute, die dich gut ausbilden konnten, gute Lehrerinnen, Lehrer?
Golf ist leider so ein Sport, da hört der Fleiß nie auf, ganz egal wie gut man ist. Und ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell irgendwie den Ball getroffen habe. Zum Verhängnis ist mir dann aber doch so ein gewisser Ehrgeiz geworden, weil ich schon dann gerne schnell gut sein möchte. Und beim Golfen braucht es einfach auch sehr viel Geduld und auch, ja, ich sag mal, viel
Übung.
Ja, Übung jetzt nicht nur. Also man kann den einen Tag wundervoll gut Golf spielen, man geht den nächsten Tag hin, das fühlt sich an wie vorher, aber der Ball fliegt halt nicht mehr. Also man muss schon sehr, sehr nachsichtig sein mit allen Beteiligten. Und
ich, also auch mit sich selbst?
Ja, ja. Also ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich vielleicht am Anfang auch hier und da mal ein bisschen auf dem Golfplatz geweint habe, weil ich so frustriert war. Mittlerweile, glaube ich, habe ich das ganz gut unter Kontrolle. Ich habe im letzten Jahr überhaupt nicht gespielt. Hatte jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass ich groß wieder anfange, aber ich bin jetzt schon doch wieder so ein bisschen angesteckt worden von der Golfplatzatmosphäre, dass ich jetzt auch wieder anfange. Ich habe mich relativ schnell doch ganz gut runtergespielt vom Handicap her. Und wenn ich den Ball.
Das sind so Fachbegriffe, oder?
Also ein Handicap beschreibt Puffer. Dass wenn man noch nicht ganz so gut ist, dass man Schläge gut geschrieben bekommt. Und wenn man, sag mal, Profi wird, dann hat man meistens kein Handicap mehr und dann hat man keinen Puffer mehr, der einem vielleicht irgendwo mal das Ergebnis rettet. Und je besser dein Handicap ist, umso weniger Schläge Puffer bekommt man quasi bei jedem Loch. Und ich hatte dann irgendwann auch nicht mehr wirklich viele Schläge über. Und jetzt, wo ich so lange Pause habe, merke ich schon, ich hätte gern wieder ein paar Schläge mehr. Also ein bisschen Gehacke ist es hier und da schon, aber das wird schon wieder. Ich habe jetzt ja theoretisch viele Ansprechpartner, die mir da mit Sicherheit helfen könnten.
Hast du die Zeit zum Spielen?
Aktuell ja. Ich sag mal, ich sitze jetzt ja aktuell hier und habe nicht groß was zu tun. Ich darf hier und da mal ein bisschen Homeoffice-Arbeit machen, aber das füllt halt keinen ganzen Arbeitstag.
Dementsprechend, bist du dann auf Kurzarbeit, oder?
Nein, also ich werde Stand jetzt ganz normal bezahlt, hab halt Zeit. So. Aber
und sonst, wenn der Job, der hat halt immer so Intensivphasen, ne? Wo er sehr viel abverlangt und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo du theoretisch spielen kannst.
Genau, also jetzt, die Saison geht von Februar bis Anfang Oktober. In der Zeit haben wir auf der Tour über 20 Turniere. Jetzt gut, minus die zwei jetzt aus Ägypten gerade. Und da bin ich dann schon 2 bis 3 Wochen am Stück unterwegs und nicht zu Hause. Und habe jetzt im Sommer dann vielleicht mal eine Woche, maximal 1,5 Wochen, wenn ich Glück habe, wo ich dann zu Hause bin zum Wäschewaschen und mal Sachen organisieren und so. Und ab Oktober habe ich dann aber frei. Und es ist so geregelt, dass ich dann wieder ein bisschen was im Homeoffice arbeite, dass ich quasi noch ganz normal weiterhin bezahlt werde. Aber dann eben in der Nebensaison quasi bin.
Ja, sozusagen die Stunden nach Puffers, die du im Sommer zu viel gemacht
genau,
hast.
Genau, weil das ist ja ein 24-7-Job.
Genau. Ja. Du hast vorhin gesagt, die Katze Suri ist kuschelbedürftig. Bist du auch kuschelbedürftig, würdest du schon sagen? Oder hat sich so angehört, wie wenn das
ja,
zu dir ganz gut passen würde?
Ich genieße das schon. Also die kleine Maus.
Finde ich mal lustig, wenn man Maus zu einer Katze sagt.
Ich sag mal, ich trainiere sie aktuell so, dass sie eventuell sogar zukünftig mit auf Turniere kommen kann. Sie läuft an der Leine, wir gehen spazieren. Sie ist sehr gerne überall mit dabei. Wir üben gerade, dass sie im Fahrradkorb gut sitzen kann. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel zu Hause auf der Rolle sitze, also indoor auf dem Rennrad hocke, weil es draußen nicht so schön ist, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sie mir auf dem Rücken sitzt. Und dafür sorgt, dass mir noch wärmer wird cool. Und sie liegt dann da einfach rum. Mhm. Also sie ist da schon sehr, sehr dicht dran am Geschehen. Das habe ich von der Katze so auch noch nicht erlebt vorher.
Was deine Eltern machen, haben wir nicht gesagt. Bisschen Sorgen habe ich mir schon gemacht, dass sie das nicht mitgekriegt haben, dass mit dir da was war als Schülerin. Oder also, du hast gesagt bei deinem Tipp, du würdest Leuten sagen, auch wenn es zu Hause sich nicht danach anfühlt, es woanders anzusprechen. Mhm. Da habe ich kurz große Ohren gekriegt.
Mhm. Mein Vater war früher beruflich sehr, sehr viel unterwegs, weil der Ton- und Veranstaltungstechniker ist und dann war viel auf Tour. Mhm. Und meine Mutter hat sehr lange nicht gearbeitet, weil sie halt sich um mich dann gekümmert hat.
Kamst du mit den Eltern immer gut aus? Meistens schon.
Meine Mutter und ich verstehen uns, seitdem ich ausgezogen bin, deutlich besser. Und mein Vater und ich auch. Also mein Vater zeigt mir immer ganz süß seine Fürsorge, indem er bei mir Sachen repariert oder mir bei technischen Fragen hilft und Dinge dann zuschickt. Da hat er halt so seine eigene Art der Kommunikation und das schätze ich aber auch sehr. Und ich glaube wirklich, dass es der Beziehung zwischen meiner Mutter und mir sehr gut getan hat, dass ich ausgezogen bin und auch nicht nochmal wieder eingezogen bin. Also wir haben uns früher schon oft gezofft.
Und eines Tages willst du dann deinen Lebensmittelpunkt mit mehreren Leuten noch finden? Oder also so diese Perspektive vielleicht irgendwann doch so eine Familie gründen?
Ich nehme es, wie es kommt und bin sehr dankbar für alles, was sich so ergibt.
Ich hätte es nicht schöner sagen können, als Hinleitung zu unserer letzten Frage. Wenn du so einen Strich ziehst, liebe Karen Sumpfleet, wie fasst du es zusammen? Wie würdest du es auf einem Golfball schreiben? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Da brauche ich mal kurz 2 Minuten, glaube ich.
Gönn dir.
Ich würde sagen, es lohnt sich immer, mutig zu sein. Und es lohnt sich immer, Sachen auszuprobieren, weil man nie weiß, was daraus resultiert. Und diesen Mut zu haben, etwas zu machen, was eventuell auch nicht funktionieren könnte, finde ich viel wichtiger, als nur Dinge zu machen, in denen man gut ist. Von daher würde ich allen ans Herz legen, einfach auszuprobieren, zu machen, wofür man selber brennt. Und auch wenn, sag ich mal, der nächste Schritt ein bisschen gruselig aussieht, es lohnt sich meistens.
Und wenn es mal Rückschläge gibt und Dinge, die man vielleicht im Nachhinein nicht so positiv bewerten kann, auch da sozusagen sich von frei zu machen, weiterzuentwickeln, sich helfen zu lassen, fit machen zu lassen für die nächsten Jahrzehnte.
Richtig.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge mit dem Titel Der harte Weg zum Fußballprofi. Schließlich hatten wir es ja heute auch von Sport und Profis. Einfach anklicken in ARD Sounds. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich möchte noch einen passenden Podcast empfehlen. Er fragt, wie Pädagoginnen, Lehrkräfte und Gesellschaft verantwortungsvoller mit Nähe, Macht und Sexualität umgehen können. Er heißt Die Lieblingsschülerin und erzählt von 3 Schülerinnen, die 15 Jahre alt sind, als ihre Lehrer mit ihnen eine Beziehung beginnen. Heute fragen sie sich, wie konnte der emotionale und sexuelle Missbrauch lange unbemerkt bleiben? Ein Podcast über sexualisierte Gewalt an Schulen und die Folgen von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk hier in ARD Sounds.